Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich aus dem Studio der Pioneer One direkt vom Wasserstraßenkreuz Minden. Genau hier treffen Weser- und Mittellandkanal aufeinander. Und von hier aus starten wir, Sie und ich, jetzt gemeinsam in diese Woche vor der Bundestagswahl. Richtung Berlin, über Hannover, Wolfsburg, Potsdam. Heute ist Montag, der 20. September.
Wer hat die besten Lösungen für unser Land? Wer wird Deutschlands Bundeskanzlerin? Das finale TV-Triell vor der Bundestagswahl. Live.
Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum finalen Triell vor der Bundestagswahl. Und ich kann mir vorstellen, dass...
Wer Einschlafschwierigkeiten hat, dem sei dieses Fernsehtriell empfohlen. Drei Menschen mit beruhigenden Stimmen sprechen den immer gleichen Text. Schon in der Redundanz liegt ein Element, das die Ermüdung, bisweilen sogar die Ermattung befördert. Am besten kann das der Mann, den seine Parteifreunde nur den Olaf nennen.
Wenn wir den Mindestlohn einmal auf diesem Niveau festsetzen und dann regelmäßig steigen lassen nach den Verfahren, die wir haben, darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Ich möchte im ersten Jahr einer von mir geführten Regierung, wenn ich dazu am Sonntag den Auftrag kriege, durchsetzen, dass es diesen Mindestlohn gibt. Das wird für viele dann eine wesentliche Verbesserung ihres mühseligen Lebens sein.
Der zweite Sprecher in dieser Trilogie der Nebensächlichkeiten heißt Armin L. Er sagt etwas Ähnliches, also das, was der andere auch schon gesagt hat, nur eben ein bisschen anders.
Sie haben in dem letzten Triell gesagt, Verbote schaffen Innovation. Ich bin fundamental anderer Meinung. Nein, ein Verbrennungsmotorenverbot im Jahre 2030 bedeutet, dass all unsere exzellenten Wissenschaftler, Forscher, Tüftler, die die besten Motoren der Welt bauen, mit einem Mal die Arbeit einstellen. Diese Neigung, dass Politik immer sagt, das musst du forschen, das ist richtig, so muss es gehen, entspricht nicht der Kreativität, die wir heute schon in der Automobilindustrie und in vielen anderen Bereichen haben.
Nur manchmal kommt ein bisschen Tempo in die Geschichte, weil eine junge Frau, Annalena ihr Name, uns zurück in den Wachzustand ruft. Aber keine Angst, auch ihren Text kennen wir schon. Wer möchte, kann an dieser Stelle die Lippen synchron mitbewegen.
Und wenn Sie mal ehrlich sein würden vor dieser Bundestagswahl, können Sie nicht auf der einen Seite versprechen, wir halten das Pariser Klimaabkommen, wir sichern die Freiheit von unseren Kindern und Enkelkindern, aber wir machen 17 Jahre lang weiter so bei der Kohle. Das passt vorne hinten nicht zusammen und deswegen muss die nächste Bundesregierung eine grün geführte sein, damit wir wirklich Klimaschutz machen. Oder Sie ändern heute hier endlich Ihre Meinung und sagen, wir gehen früher raus aus der Kohle und wir lassen nur noch neue Autos zu ab 2030, die emissionsfrei sind.
Wer dagegen ausgeschlafen hat oder ohnehin den Wachzustand, den politischen, bevorzugt, dem sei als eine Art Aufputschmittel dieser Industrielle empfohlen, der gestern auf dem FDP-Bundesparteitag ein Grußwort hielt. Wolfgang Reitzle, sein Name, ehemals Manager bei BMW und bei Jaguar und heute Aufsichtsratschef bei Linde und bei Continental. Er spricht Deutsch, Englisch, ein bisschen Italienisch und ganz viel Klartext.
Es gibt keinen Wohlstand ohne Leistung. Diese Wahl ist eine Richtungswahl. Auf der einen Seite Wettbewerb, Marktwirtschaft, Freiheit. Auf der anderen Seite staatliche Lenkung, Planwirtschaft, Verzichts- und Verbotskultur.
Der Mann ist parteilos und hat noch nie in seinem Leben auf einem Parteitag gesprochen. Und hätte ihn die Linkspartei eingeladen, hätte er, wie ich ihn kenne, auch dort das Wort an die Delegierten gerichtet. Warum auch nicht? Es kommt ja darauf an, was einer sagt und nicht wo.
Unter dem Strich kann man sagen, das Bild der Nation ähnelt auf fatale Weise dem Bild der Nationalmannschaft, wie sie Hansi Flick von seinem Vorgänger übernommen hat. Schläfrig, einfallslos, führungslos und international leider im Abstieg begriffen.
Reitzle hat ein Ungleichgewicht im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel entdeckt. Er skizziert dieses Ungleichgewicht so.
Unsere Situation gleicht der eines Schiffes, das zu sinken droht. Dabei läuft das Wasser vorne und hinten gleichzeitig rein. Allerdings ist das Loch vorne, also bei uns, viel, viel kleiner als das Loch hinten in China, Asien, Afrika. Welchen Sinn ergibt es da, dass wir fast all unsere Zeit, fast all unsere Kraft und all unsere Ressourcen darauf verwenden, das kleine Loch hier in Deutschland zu schließen? Warum konzentrieren wir uns nicht auch und besonders auf das große Loch?
Und während wir uns um das Stopfen des kleineren Loches liebevoll kümmern, darf doch bitte die Frage gestattet sein, wie teuer wird eigentlich der Weg in die Klimaneutralität?
Nun, dass es teuer wird, bestreiten ja selbst Befürworter dieses Weges nicht. Aber anders als Sie und ich machen Sie sich darüber keine Sorgen, denn Sie glauben an die Modern Monetary Theory, sprich an die Notenpresse, an das Schöpfen von Geld aus dem Nichts. Wo das hinführt, sehen wir bei der EZB. Es führt in die Schulden- und Transferunion, es führt zu Inflation und irgendwann, meine ich, führt es zur Destabilisierung des Euro.
Weitzle rät dringend zur Technologieoffenheit.
Nehmen wir zum Beispiel das Thema Wasserstoff. Die Chancen dieser Technologie sind in der Tat enorm. Trotzdem setzen wir heute fast ausschließlich auf Batterietechnologie. Wie kommt das? Es kommt durch die politischen Rahmenbedingungen. Wir wissen im Vornhinein, was am besten ist, nämlich die Batterie. Die Folge ist, in der Autoindustrie bleibt kein Stein auf dem anderen. Hunderttausende alte Arbeitsplätze sind gefährdet. Für viele tausend neue Jobs fehlen die qualifizierten Leute.
Fazit, es geht doch. Man kann in Deutschland über Inhalte sprechen. Gerade doch kurz vor einer Wahl. Der Wahlkampf der Lächerlichkeiten, den in Wahrheit erst die Medien dazu gemacht haben, ist hiermit beendet. Inhalte zuerst, Nickeligkeiten später. Wer die Rede von Reitzle nachlesen möchte, der findet sie auf unserer Homepage thepioneer.de. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bei unserem Abend der Familienunternehmen in Minden wurde offen und lustvoll diskutiert.
Die Regierung hat ja auch immer gesagt, auch Herr Altmaier hat uns ja auch vorgeworfen, dann während der Corona-Zeit, ja, ihr habt eben online verpennt. Also hat er ja immer so irgendwie pauschal gesagt, aber was habt ihr alles verpennt? Also, Entschuldigung, aber wir sind nicht mal in der Lage, dass die Gesundheitsämter irgendwie digital funktionieren. Und also
oder bei der Bildung.
Ja, und wir sind, genau, Homeschooling. Also es gibt ja ganz wahnsinnig viele Themen und insofern fand ich das jetzt schon ein bisschen vermessen zu sagen, ja, ihr habt ja da auch irgendwie vieles verpennt.
Außerdem sprechen wir mit Karl Hahn, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hat eine Bildungsinitiative angestoßen, die beachtenswert ist. Ausgerechnet der alte, weise Mann kümmert sich um unsere Kleinsten. Großartig. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski und Annette Weißbach schauen auf ein mögliches weltweites Beben an den Weltfinanzmärkten und erklären einen leichten Höhenflug der Commerzbank-Aktie. Außerdem, wir lernen, dass Mozarts Musik heilende Kräfte freisetzt. Und wir freuen uns über zukünftige blühende Landschaften rund um das Mittelmeer. Gestern Abend hatten wir 3 Dutzend Menschen an Bord, die außergewöhnlich waren. Jeder und jede für sich. Es war der Abend der Familienunternehmen. Hidden Champions, also verborgene Marktführer, nennt sie der Wirtschaftsprofessor und Unternehmer Hermann Simon. Meine Kollegin Franziska von Haaren, Michael Bröker und ich haben unter anderem mit Stella Ahlers, der Inhaberin des börsennotierten Herrenmodeunternehmens Ahlers AG, gesprochen und mit Marie-Christine Ostermann, der geschäftsführenden Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhändlers Rulco. Im Publikum zahlreiche Familienunternehmer aus der Region und Politiker wie Achim Post, Chef der NRW-SPD-Landesgruppe im Bundestag, der CDU-Europa-Experte Elmar Brok, der FDP-Finanzmann aus dem Bundestag Frank Schäffler und der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände Steffen Kampeter war auch gekommen. Sein Haus liegt unweit der Hafenanlage. Stella Ahlers, die Chefin der Ahlers AG mit Marken wie Pierre Cardin und auch der Pioneer Jeans, die übrigens nichts mit unserer Mission zu tun hat. Sie analysierte diesen Bundestagswahlkampf in seiner Schlussphase und kam zu folgendem Fazit.
Also das Erste, was einem ja irgendwie auffällt, weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber dass ja das Thema Wirtschaft in den Wahlprogrammen oder auch im Wahlkampf eigentlich praktisch nicht vorgekommen ist oder nur an ganz wenigen Stellen. Sie hatten es ja eingangs eben auch gesagt, Klima ist das große Thema, was mal irgendwie von früh bis spät ist ja auch sicher ein wichtiges Thema. Aber wenn ich mir dann irgendwie angucke, was in den Wahlprogrammen irgendwie so steht, dass über mehr Steuern nachgedacht wird, über noch mehr Bürokratie, über Verbote und diese ganzen Themen, dann würde ich mir halt sehr viel stärker wünschen, dass man halt stärker darüber nachdenkt, was brauchen die Unternehmen jetzt eigentlich und was sie mit Sicherheit gar nicht aktuell brauchen, sind Steuererhöhungen und eben noch mehr bürokratische Themen, sondern man braucht das irgendwie, Ermutigung brauchen wir und wir brauchen Infrastruktur und wir brauchen Dinge, wie es wieder nach vorne geht und wie wir irgendwie alle unsere Schuldenberge wieder abbauen können und unsere Eigenkapitalquoten wieder stärken können. Also das sind eigentlich alles Themen, die ich mir von der zukünftigen Bundesregierung wünsche.
Wie kommt es eigentlich, dass das Unternehmertum in Deutschland bei vielen, weiß Gott nicht bei allen, aber doch bei vielen einen so schwierigen Ruf besitzt und dass in den Schulen Wirtschaft nach wie vor eine so geringe Rolle spielt? Damit hat sich Marie-Christine Ostermann auseinandergesetzt. Sie ist ja nicht nur selbst Unternehmerin, sondern sie war jahrelang die Vorsitzende des Verbandes der jungen Unternehmer und daher im engen Austausch mit der politischen Elite.
Ich habe es vor ungefähr 3 Wochen in einer Diskussion mit der Bundesbildungsministerin auch wieder gehört, die da recht offen war, wo ich mich sehr stark für das Bildungsthema, das Unternehmertum auch in die Schulen gehört, eingesetzt habe. Sie hat mir gesagt, es wird natürlich die Politik gemacht, die am meisten Wählerstimmen bringt in diesem Land. Und das ist leider Gottes eher jetzt nicht das Bildungsthema und auch nicht Unternehmertum in den Schulen. Es ist einfach so, dass Unternehmer eine Minderheit sind in Deutschland. Und dass deswegen die Themen die breite Öffentlichkeit auch nicht so bewegen. Und leider ist es auch so, dass Unternehmertum in den Medien teilweise auch eher etwas negativ rüberkommt. Und da die meisten Menschen in diesem Land auch keine Unternehmer sind, sind die da auch recht empfänglich für diese Vorurteile. Und es wird leider Gottes in diesem Land eher Politik gemacht, die populär ist, die auf Wählerstimmen abzielt, die auf eine Wahlperiode von 4 Jahren abzielt, aber die jetzt nicht unbedingt die nächste Generation oder einen langfristigen Horizont im Blick hat, was leider sehr falsch ist. Ja, das Problem ist ja auch wirklich, dass wir noch nicht mal mehr flächendeckend in der Schule lernen, wie Wirtschaft funktioniert. Also ich habe alles, was ich eigentlich brauchte fürs Leben, während meiner Banklehre gelernt. Das passt jetzt natürlich gerade mit der Banklehre. Gut, natürlich lernt man auch ein paar wichtige Sachen in der Schule. Also ich will jetzt Schule auch nicht völlig schlecht reden, aber man lernt da keinen Vermögensaufbau. Man lernt da nicht, was eine GmbH ist. Man lernt da nicht, was eine Aktie ist oder sowas, was Zinsen sind. Also diese ganzen Basics, die Kinder genau wie Mathe lesen, schreiben, im Prinzip lernen müssten, um das wirklich zu verinnerlichen, um quasi damit groß zu werden, dass es auch selbstverständlich wird, weil dann wäre Unternehmertum, Wirtschaft generell auch was Selbstverständliches, was nicht immer irgendwie nur der Böse im Tatort dann irgendwie wäre, zugespitzt gesagt, jetzt einfach mal. Und wären Menschen von Anfang an befähigt, auch eigenes Vermögen aufbauen zu können, dann hätten wir auch nicht dieses große Neidproblem in Deutschland, dann hätten wir auch mehr Fachkompetenz in der Politik, aber auch mehr Menschen, die wahrscheinlich unternehmerisch tätig wären auf jeden Fall.
Im Publikum meldeten sich dann ein Vater und seine Tochter, klassische Familienunternehmer, zu Wort. Er, sein Name Friedrich Wilhelm Meyer Bunge, in 4. Generation Chef einer Landtechnikfirma.
Mein Name ist Friedrich Wilhelm Meyer Bunge. Ich führe einen Landtechnik-Fachbetrieb im Bereich Handel und Service und Handwerk in 4. Generation. Meine Tochter ist dabei, in die 5. Generation einzusteigen. Was mich also wirklich erschüttert, das ist, was die Politik in Berlin uns da vorlebt. Die leben vollkommen in ihrer eigenen Welt. Ein Kandidat, der sich um die Bundestagswahl bewirbt, der plakatiert die Straßen mit, die Zukunft im Blick. Ich weiß nicht, was er vor im Blick gehabt hat. Die Landwirtschaft im Blick, der hat den Sport im Blick, der hat die Jugend im Blick, immer schön mit großen Plakatierungen und noch 3, 4 andere. Ich weiß nicht, was er vorher gemacht hat.
Meyer Bunges Nachfolgerin in der Firma, nämlich seine Tochter Karen, saß neben ihm. Und auch sie meldete sich an diesem Abend der Familienunternehmen zu Wort. Selbstbewusst und wortgewaltig.
Was mich natürlich auch mit der ganzen Politik, die momentan so herrscht, oder was ich halt auch in meinem Bekanntenkreis mitbekomme, durch die Pandemie vor allem, ist halt auch, dass ich das Gefühl habe, dass es auch viel durch die Politik immer nur darum geht, wir müssen halt die Reichen versteuern, wir müssen die Unternehmen sollen irgendwelche mehr Steuern bezahlen. Es wird viel auf den Mittelstand zurückgelegt, wo ich mir denke, wie soll ich das denn als Unternehmen langfristig finanzieren können, erfolgreich finanzieren können, wenn wir sozusagen regional im Handwerk unterwegs sind. Dann verdienen wir unser Hauptgeld oder unser Hauptumsatz kommt aus der Landtechnik oder Landwirtschaft. Denen werden auch immer mehr Steine in den Weg gelegt. Wir haben in Deutschland so hohe Standards, wo halt auch überhaupt nicht geguckt wird, wie ist es überregional, wie ist es im Ausland, was passiert. Es wird lieber hier in Deutschland den Landwirten die Steine vor die Füße geschmissen und das Fleisch aus China oder sonst woher geholt. Nur weil hier, ich sag mal, ja, Dinge passieren, die einfach unrealistisch sind, weil sich halt auch die Politik sich überhaupt damit gar nicht beschäftigt und von wenigen schwarzen Schafen, die zumal in jeder Branche tätig sind. Also da braucht mir keiner erzählen, dass es die nur in der Landwirtschaft gibt, sondern die gibt es überall. Ja, ich sag mal, das alles zerstört.
Wie Wirtschaft und Wissenschaft Hand in Hand miteinander auskommen können und wahrscheinlich auch müssen, das verkörperte Christiane Nitschke an diesem Abend. Sie ist zugleich Unternehmerin und Professorin für Wirtschaftsrecht an der Fachhochschule in Bielefeld.
Ich bin einerseits Gesellschafterin eines mittelständischen, global tätigen Unternehmens. Wir stellen Klebstoffe her. Und andererseits bin ich Professorin für Wirtschaftsrecht und bekomme das dann eben auch in der Ausbildung gut mit, wie das aussieht. Wir Unternehmer müssen uns eben auch mehr in den Schulen schon engagieren. Ich habe so eine Idee. Wir haben ja in den Universitäten und Hochschulen sehr viele Lehrbeauftragte auch, die uns ganz viel praktischen Input einbringen. Und ich glaube, denen müssten wir eben auch einbringen in den Schulen, dass sie dort eben auch reingehen. Also ich habe das mit Frau Kraft, als sie noch Ministerpräsidentin wäre, schon vor einigen Jahren diskutiert, die da auch so ganz offen war. Aber dann wurde sie abgewählt, dann war das erstmal vorbei. Aber ich glaube, da müssten wir schon ansetzen. Und wir müssen eben in den Schulen das vermitteln. Genauso wie es eben auch hieß, wir müssen Unternehmertum, Gründungsideen dort einbringen und müssen einfach auch zeigen, wie spannend das ist, solch ein Unternehmen zu führen und auch mal ein Risiko einzugehen. Der zweite Ansatz ist, wir müssen die Juristinnen und Juristen abholen. Wir haben dort wirklich ein Problem. Also bei uns, wir machen Wirtschaftsrecht, das heißt, die haben 30% auch BWL. Aber selbst bei denen beobachte ich, dass da wenig Verständnis für ist. Und wir müssen die Ausbildung anders machen, dass die Juristen frühzeitig das lernen und global denken. Denn das sind die Personen, die dann hinterher in den Ministerien sitzen und dort dann eben die Gesetze machen.
Fazit. Hier spricht Deutschland. Diese Stimmen dürfen nicht überhört werden. Wer es tut, der riskiert viel. Und zwar nicht nur den Wohlstand des Landes, sondern auch dessen politische Stabilität. Ich habe oft schon geschrieben, diese Familienunternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Traditionen, ihrer Erbfolge, ihrer Ausdauer und ihrer Tapferkeit sind der einzig nachwachsende Rohstoff unseres Landes. Und jetzt denke ich manchmal, hoffentlich stimmt das auch. Die letzte PISA-Studie hat es gezeigt. Auch fast 20 Jahre nach dem ersten großen Bildungsschock liegt Deutschland im OECD-Vergleich immer noch nur weit abgeschlagen im Mittelfeld. An der Spitze tummeln sich meist asiatische Staaten, China, Singapur zum Beispiel. Eltern und Bildungsexperten schlagen offenbar weitgehend ungehört ihren Alarm, auch den überhört. Die Politik, besser gesagt die Kultusministerkonferenz, kümmert sich nicht und scheint sich mit dieser Position im Mittelfeld abgefunden zu haben. Darum ist es wichtig, wenn sich Menschen wie Karl Hahn heute Morgen Gehör verschaffen. Karl Hahn ist der ehemalige Vorstandschef von VW. Ganze 11 Jahre hat er diese Firma geführt, von 1982 bis 1993. Aber aufs Altenteil hat sich dieser Topmanager noch lange nicht zurückgezogen. Er ist mittlerweile erstaunliche 95 Jahre alt. Sie haben richtig gehört, 95 Jahre alt, Karl Hahn. Und er hat jetzt eine Initiative gestartet. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Kinder schon in den Kita-Jahren mehrsprachig aufwachsen. Frei nach dem Motto, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmermehr. Das hat mich beeindruckt und wir rufen den rüstigen Pensionär jetzt gemeinsam an. Einen schönen guten Morgen, Karl Hahn.
Ja, auch Ihnen einen schönen guten Morgen und einen wunderbaren Tag.
Sie engagieren sich, Herr Hahn, für die Zweisprachigkeit von Kindern und zwar am besten schon in der Kita. Wie kommt ein 95-Jähriger zu diesem Engagement?
Also ich interessiere mich nicht für die Zweisprachigkeit, sondern die generelle Mehrsprachigkeit, weil der liebe Gott hat vorgesorgt, dass wir, wenn wir als Kleinstkinder heranwachsen, bis zum 6. Lebensjahr Sprachen mit einer 100-fachen Geschwindigkeit der Lerngeschwindigkeit eines Erwachsenen aufsaugen. Und wenn man diese unerhörten Chancen sich vorstellt, die dadurch für das Leben eines jeden Menschen entstehen, wenn sie genutzt werden, dann ist es doch wert, seine Mitmenschen auf diesen Tatbestand unserer Natur aufmerksam zu machen.
Und das tun Sie zusammen mit bedeutsamen Bildungswissenschaftlern, zum Beispiel Professor Schleicher, den wir alle von der PISA-Studie kennen. Aber was war Ihr erster Anstoß, sich dafür zu interessieren? Andere in Ihrem Alter spielen vielleicht Golf, züchten Pferde oder auch Wein, sehr beliebt, aber Sie kümmern sich um die Kinder.
Ich bin durch meine Globalität darauf gekommen, dass wir ja Kindergärten haben und das Verneinen jeder erzieherischen, intelligenten Tagesarbeit in diesen Kindergärten, das hat mich so aufgeregt, dass ich mich damit beschäftige. Denn wir wissen inzwischen, wenn Kinder weniger intelligent sind, leben sie auch weniger lang und sind krankheitsanfälliger. Also mit anderen Worten, was wir hier betreiben, heißt ganz einfach, wir wollen, dass die Kinder das Potenzial der Natur ausleben können und damit ein besseres und längeres Leben haben.
Im Wahlkampf, Herr Hahn, spielte ja das Thema Bildung und schon gar nicht in dieser ambitionierten Form, wie Sie das thematisieren, keine Rolle. Hat Sie das gestört?
Riesig gestört, denn wir vergessen völlig, dass unsere Bedeutung und unsere Lebensqualität einzig und allein von Bildung gesteuert werden, unser IQ, unsere Gesundheit. All diese Elemente, die letzten Endes natürlich auch für eine Nation ihre Position in der Welt bestimmen. Und es ist mehr als wichtig, wenn wir uns heute anschauen, in welchem Rang beispielsweise Deutschlands Universitäten sind, dass heute die amerikanischen Universitäten die Welt anführen, dass wir heute auf all diesen Gebieten des Geistigen nicht mehr die Anführer der Welt sind, sondern wenn Sie an unsere Universitäten denken, erschreckend hinterherhinken. Und in einer Welt, die mehr und mehr natürlich von der Wissenschaft vorangetrieben wird, da ist das natürlich ein entscheidender Nachteil, den wir uns für unsere Kinder und Kindeskinder einhandeln und für unsere Lebensqualität.
Herr Hahn, ich bedanke mich und wünsche Ihrer Initiative für die frühkindliche Erziehung allen nur denkbaren Erfolg.
Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Naja, da spricht man natürlich heute Morgen immer noch über das Kanzlerkandidaten-Triell. Es war schließlich der letzte große gemeinsame Auftritt von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz vor der Bundestagswahl. Und bei mir ist jetzt der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker. Guten Morgen, Mick.
Guten Morgen, Gabor.
Und was war da genau los? Ging es denn diesmal auch um Inhalte?
Ja, Gabor, das muss man so sagen. Es war ganz schön viel Innenpolitik, Soziales, Wirtschaft, Hartz IV, Energie, Pflege. Also es wurde Deutschland im Grunde nochmal neu durchdacht. Aber die Antworten, die waren nicht so wirklich ganz überraschend.
Gab es denn aus deiner Sicht einen Sieger? Ich sag mal zumindest aus wahltaktischer Sicht eines Kampagnenmanagers einen Sieger?
Ja, besonders präsent, besonders vital und besonders dynamisch war wirklich Annalena Baerbock, die immer wieder ganz geschickt die beiden Herren links und rechts alt aussehen lässt, buchstäblich alt, denn sie verweist auf die Regierungsbilanz bei all dem, was schlecht gelaufen ist und kann immer wieder sagen, mit mir wird alles anders. Und da war sie durchaus sehr lebendig.
Wie sah es bei Armin Laschet aus? Der muss ja strampeln. Alle sagen ihm dauernd, lieber Armin Laschet, du musst eine Schippe drauflegen, angriffslustiger sein. War er das?
Ja, er hat in seinen Themen, die für seine Klientel wichtig sind, da hat er wirklich gepunktet, Akzente gesetzt, keine Fehler gemacht. Wirtschafts- und Sozialpolitik. Er hat klar gemacht, in diesem Land darf sich Leistung auch durchaus mal wieder lohnen. Selbst wenn er der Einzige im Triell war, der diese Tonart hineingebracht hat. Er will wirtschaftliche Dynamik erzeugen. Das kam bei den anderen beiden gar nicht vor. In seiner Klientel, in seiner Zielgruppe hat er damit sicherlich sehr gut gepunktet gestern.
Und der Frontrunner ist ja nach wie vor in allen Umfragen Olaf Scholz. Hat er sich das anmerken lassen? Gefühle, ich sag mal, der Überlegenheit ausgestrahlt? Oder hat er womöglich sich einen Patzer geleistet, auf den die anderen beiden zumindest ja warten?
Nein, Gabor, kein Patzer, kein Fehler. Er war natürlich in seinen Themen Wirecard, Cum-Ex, ist er weiterhin zurückhaltend, da will er nicht aus der Reserve kommen, aber kein großer Fehler. Er bleibt vorne und kann die Gelassenheit des Frontrunners ausspielen. Er hat ja auch in den letzten Umfragen weiterhin immer noch die Frontstellung. Insofern blass, finde ich, etwas dröge, aber keine Fehler, die man wirklich in einen Sieg verwandeln könnte. Er wird am Ende wohl ganz, ganz knapp vielleicht auch weiter vorne bleiben.
Du hast dir das Ganze ja angetan über die volle Laufstrecke. Sag doch nochmal einen Takt zu den Moderatoren. Maybrit Illner und Oliver Kör mussten sich ja nach dem letzten Triell heftig Kritik anhören lassen, auch von den lieben Kolleginnen und Kollegen. Wie war dein Eindruck über die journalistische Qualität diesmal?
Ich muss sagen, die Privaten haben gewonnen. Das erste Triell und jetzt auch schon das letzte. Vor allem Linda Zervakis. Kurz, knapp, knackige Fragen, richtige Rückfragen und dann aber auch der Themenwechsel, wenn es ins Gelaber bei den Politikern ging. Das hat mich sehr positiv überrascht. Man sieht auch die Privaten, auch ProSieben, sie können Politik.
Vielen Dank, Mick, für diese frühmorgendliche Einschätzung.
Danke, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man nervös in Richtung China. Der Grund, der hochverschuldete chinesische Immobiliengigant Evergrande, dem geht's offenbar nicht gut. Mehr weiß meine Kollegin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sophie, in China macht man sich Sorgen um diesen Immobilienkonzern Evergrande, dem droht die Pleite. Sag uns, was passiert da gerade?
Ja, etwas, was Ökonomen als den größten Test für das chinesische Finanzsystem seit Jahren bezeichnen. Evergrande ist ein Entwickler, der Land aufkauft und dann Immobilien baut und verkauft. Sie besitzen mehr als 1800 solcher Projekte in bis zu 300 Städten in China. Und diese Projekte haben sie auf Pump oft finanziert und so sitzen sie auf einem 300 Milliarden Dollar schweren Schuldenberg. Sie haben 1,5 Millionen solcher Projekte noch gar nicht angefangen und die Kunden haben jetzt eben Sorge, dass ihre Anzahlungen verloren gehen. Zulieferer, dass sie nicht bezahlt werden und Anleger, dass sie ihr angelegtes Geld nicht zurückbekommen, weil das Unternehmen eben gewarnt hat, dass sie kurz vor der Pleite stehen, vor der Zahlungsunfähigkeit, weil sie ihre Schulden eben nicht mehr bedienen können. Evergrande ist aufgrund eines spektakulären Immobilienbooms, der einfach dadurch entstanden ist, dass China ja so beispiellos gewachsen ist, dadurch ist eben auch Evergrande enorm gewachsen. Und sie haben sich eben auf ihre Vorverkäufe sozusagen verlassen, um sich zu finanzieren und über Wasser zu halten. Und das zwang die Gruppe eben, Immobilien mit immer höheren Abschlägen abzustoßen. Vor allem, seit es eine neue Regelung oder Vorschrift der Regierung letzten August gegeben hat, die festlegt, wie hoch der Verschuldungsgrad eines solchen Immobilienriesens sein darf.
Sollte es Evergrande weiterhin nicht gelingen, Investoren für sich zu gewinnen, müssen wir dann, Sophie, mit einem Lehman-Moment rechnen? Du erinnerst, die Pleite der US-Bank hatte ja 2008 die ganz große Finanzkrise ausgelöst.
Ja, das kann man schon so sagen, weil, und das klang gerade ja auch schon an, so viele mit drinstecken. Immobilienkäufer, Zulieferer, Anleger, Banken. Immobilien sind einer der wichtigsten Wachstumsmotoren Chinas. Verantwortlich sind sie für 29% der Wirtschaftsleistung. Und die Insolvenz eines so großen Unternehmens hätte natürlich enorme Auswirkungen. Evergrande wurde letzte Woche auch von zwei Ratingagenturen herabgestuft und die in Hongkong notierten Aktien sind in diesem Jahr schon um mehr als 80% eingebrochen. Und am Montag stellte die Shanghai Stock Exchange, also die Börse in Shanghai, den Handel mit Evergrandes Anleihe vom Mai 2023 ein, weil sie 30% gefallen war. Mehr sogar teilweise. Tatsächlich breitet sich die Stimmung auch auf asiatische Hochzinsanleihen weiter aus. Die Renditen asiatischer Offshore-Anleihen, die von Immobilienfirmen eben auch dominiert werden, die sind durchschnittlich auf 13% gestiegen. Das bedeutet auch, dass Offshore-Investoren auf der Verliererseite sind. Die Garantie des Unternehmens, alle vorverkauften Projekte zu liefern, wird wahrscheinlich dazu führen, dass ausländische Interessensgruppen im Falle eines Rettungspakets vom endgültigen Verkauf der Vermögenswerte eben nur wenig sehen werden. Das sagt zum Beispiel eine Research-Firma TS Lombard. Und es ist wahrscheinlich, dass die Regierung Hauskäufern und Banken im Inland Vorrang geben wird gegenüber anderen Parteien. Aber Peking wird Evergrande nicht bankrott gehen lassen, ist momentan die Annahme, weil das natürlich die Stabilität des Regimes untergraben würde. Auch da natürlich gibt es Parallelen zu Lehman Brothers. Wichtig wird heute, ob sie die erste große Rate zahlen können. Wenn nicht, wird es so richtig kritisch.
Vielen Dank, Sophie, für diesen Einblick. Und wir schalten jetzt direkt von der Wall Street nach Frankfurt zu meiner dortigen Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, noch hält die Bundesregierung 15% an der Commerzbank. Die Betonung liegt auf noch, denn nach der Bundestagswahl könnte sich das ändern. Was, Annette, ist da los?
Alles hängt natürlich vom Ausgang der Bundestagswahl ab. Sollte Christian Lindner ins Bundesfinanzministerium einziehen, könnte es sehr schnell gehen mit einem Verkauf des Commerzbank-Anteils. Aber auch die CDU und die Grünen scheinen für einen solchen Schritt offen zu sein. Alleinig die SPD, deren Kandidat Olaf Scholz natürlich in den letzten Jahren der Bundesfinanzminister war, sind nicht bereit, so weit zu gehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Bundesregierung damals zur Zeiten der Finanzkrise für den 15-prozentigen Anteil an der Commerzbank 5 Milliarden Euro gezahlt hat. Und dieser Anteil ist laut momentanem Aktienkurs nur noch 1 Milliarde Euro wert. Das wäre also ein Riesenverlust für den Staat. Auf der anderen Seite ist die Perspektive momentan auch nicht gegeben. Denn im Gegensatz zum Beispiel zur Deutschen Bank, die ordentlich zugelegt hat seit Jahresanfang, dümpelt die Commerzbank weiterhin auf einem sehr geringen Bewertungsniveau und Aktienkursniveau herum.
Cerberus hatte ja vor einiger Zeit noch in einem Brief das Management der Commerzbank stark kritisiert. Warum möchte dieser US-Finanzinvestor seine Anteile trotzdem jetzt weiter aufstocken?
Und Cerberus hat im letzten Jahr das ehemalige Management um Martin Zielke sehr stark kritisiert für eine ambitionslose Strategie. Vor allem das Eigenkapitalziel war dem sogenannten Höllenhund viel zu gering. Jetzt sieht die Sache allerdings anders aus. Der Zielke-Nachfolger Manfred Knof will die Commerzbank ja mit harter Hand sanieren. Man hat deutlich ambitioniertere Ziele und auch sieht schon Fortschritte in der Kostenreduktion, was ein großer Fokus von Manfred Knof ist. Und hier war Martin Zielke nicht hart genug. Und Cerberus denkt sich nun wahrscheinlich, sie können ein Schnäppchen machen, denn die Commerzbank-Aktie, die ist nicht weit vom Fleck gekommen, ganz im Gegensatz zum Beispiel zur Deutschen Bank-Aktie. Und in jeglichem Konsolidierungsszenario wird die Commerzbank eine Rolle spielen. Und das hat natürlich auch einen potenziellen positiven Effekt auf den Aktienkurs. Ich denke mal, Cerberus will da auf Zeit spielen und will am Ende des Tages natürlich von einer eventuellen Konsolidierung im deutschen Bankenmarkt profitieren.
Vielen Dank, Annette, für diese Klarsicht. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Vielen Dank, Gabor. Dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass anscheinend erst eine Waldbrandkatastrophe wie in diesem Sommer die Regierungen in Südeuropa aufweckt.
Griechenland kämpft gegen das Feuer. Die verheerenden Waldbrände in dem südeuropäischen Land haben in diesem Jahr mehr als 120.000 Hektar Land in Schutt und Asche gelegt.
Auch in der Türkei sind insgesamt 13 Brände noch außer Kontrolle. Zehntausende mussten fliehen.
In Italien sorgen die schweren Waldbrände weiter für eine angespannte Lage.
Gerade auch hier im Süden, in Sizilien, aber auch in Kalabrien, sind es eben häufig Brandstifter, die am Werk sind.
Flutkatastrophen mitten in Deutschland, Waldbrände im Mittelmeerraum. Die Chefs von 8 Mittelmeeranrainerstaaten plus Portugal. Die finden das nun genug und sie wollen jetzt handeln. Deswegen haben die Herren Macron, Draghi, Mitsotakis und Co. beschlossen, bis zum Jahr 2030 wollen sie mindestens 3 Milliarden Bäume pflanzen. Als Signal und als schnelle Wiederaufbaumaßnahme. Das ist nicht die Lösung des Klimawandels, aber ein Teil davon. Neue Bäume braucht Europas. Die Pudis, ausgerechnet aus Ost-Berlin, haben die Hymne dieser neuen Zeit schon vor Jahrzehnten geschrieben.
Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Mozart bis heute nicht nur Musikliebhaber auf der ganzen Welt begeistert, sondern dass seine Musik auch heilende Wirkung entfaltet. Zum Beispiel bei Epilepsie, wie jetzt eine wissenschaftliche Studie der Universität in New Hampshire herausgefunden hat. Spielte den Probanden 90 Sekunden die Senate für zwei Klaviere D-Dur, Köchelverzeichnis 448 vor und hat dabei die für Epilepsie-Patienten tückischen Gehirnstromtätigkeiten gemessen. Und nach bereits 30 Sekunden stellten sich messbar positive Effekte ein. Die Ausschläge in der sogenannten Hirnstromableitung reduzierte sich um rund 70%. Mozart hat also nachweislich beruhigende Wirkung auf unser Gehirn. Ganz im Gegenteil im Übrigen zu den Kompositionen von Richard Wagner. Denn auch das haben die Forscher jetzt untersucht. Wenn man den Studienteilnehmern den Lohengrin vorgespielt hat, dann standen sie weiterhin unter Strom. Na, dann fahren wir mal das Kraftwerk in unserem Kopf heute Morgen gemeinsam herunter. Wolfgang Amadeus Mozart, Ihr Einsatz bitte. Ich wünsche uns allen einen entspannten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.